Ich bin der Meinung, dass vor allem auch der Grund, warum mein Following vielleicht auch zugenommen hat auf LinkedIn von Anfang an, der Grund war, weil ich muss es jetzt wieder sagen, sehr authentisch versucht habe, eben darüber zu sprechen, wie es ist, in der E-Commerce-Landschaft fast nur zwischen Männern ein so langweiliges Thema wie HR, nicht meine Worte, die Worte von außen, aufzubauen. Und ich war genervt davon, dass jede Veranstaltung, jedes Happening, dass es immer nur darum ging, wie bringe ich Investoren rein, wie mache ich mehr Umsatz, wie kriege ich mehr Profit aus meinem Umsatz. Und I get it, das ist unheimlich wichtig, aber mir hat immer gefehlt der Blick auf HR und auf People, weil ich dachte, ohne uns funktioniert das alles ja überhaupt gar nicht.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit Annika
und Anjali. Und heute auch mit Besuch, und zwar der Selma. Herzlich willkommen.
Hallo Selma.
Und
hallo.
Schön, dass du bei uns bist.
Ich freue mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, wir auch. Und ich würde einmal kurz starten, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wer du bist, und danach einmal für ein Intro an dich übergeben. Und zwar haben wir heute als Gästin Selma Satikovic zu Besuch. Selma kennt ihr sicherlich von LinkedIn. Selma hat eine ganze Weile HR und Recruiting bei dem E-Commerce-Startup Snox aufgebaut und geleitet. Und hier, wie ich finde, wahnsinnig viele spannende Initiativen gelauncht. Und ich starte direkt mit meinem kurzen Fangirl-Moment, denn ich finde, auf Corporate Influencing schauend, bei deinem Werdegang ganz besonders, dass du nicht nur Corporate Influencing gestartet hast, sondern dass du Corporate Influencing genutzt hast, um Snox als wahnsinnig attraktiven Arbeitgeber zu platzieren, um Snox Arbeitgebermarke aufzubauen, um von Kolleginnen und Kollegen von Snox Reichweite aufzubauen und um auch deine Reichweite nachhaltig auszubauen. Und mittlerweile berätst du unter anderem auch zum Thema Corporate Influencing. Und ich finde diese Tatsache, um das einmal kurz sacken zu lassen, ganz, ganz, ganz besonders, weil du nicht nur das Konstrukt und Workshops und wie rollen wir es im Unternehmen aus, sondern du es einmal wirklich end-to-end konzeptioniert, aufgebaut, ausgesteuert und für dich selber auch nochmal optimiert hast. Und deswegen bin ich der Meinung, wir könnten heute zu dem Thema mit niemand Besserem sprechen als mit dir. Daher nochmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Ich finde dich einfach cool, Selma. Mir reicht das schon.
Ich finde Selma auch cool. Ich wollte es aber fett unterstreichen nochmal, was der berufliche Grund ist, warum sie heute hier ist.
Ich habe mich hier nicht reingemogelt. Ja, danke. Ich finde, wenn du das so aufzählst, ich war gerade selber total baff und habe mir das kurz angehört und dachte so, krass, wie schön. Aber dabei ist mir auch aufgefallen, dass, glaube ich, das genau auch das ist, was ich so schätze an anderen Beraterinnen und Beratern. Ich habe mehr Vertrauen in Leute, die sowas auch wirklich schon mal irgendwo gemacht haben. Weil in der Theorie ein Programm aufzubauen oder einen Workshop zu halten, ist super einfach, weil die ganzen Infos, let's be real, die kann ich mir irgendwo alle zusammensuchen und das irgendwie schick machen. Aber das große Problem ist ja nicht die Theorie, sondern die Umsetzung wirklich und eben die Hürden und Hindernisse, die es gibt, sowas dann auch nachhaltig aufzubauen. Und ich glaube halt, dass jemand, der sowas end-to-end, wie du gesagt hast, noch nie aufgebaut hat, sehr schwer auf Fragen antworten kann wie: Ja gut, so ein Programm mag ja fancy sein, aber was ist denn, wenn die Leute nach 3 Wochen keinen Bock mehr haben, weil sie sagen, ey, ich habe andere Sachen zu tun, so nerv mich mal nicht mit deinem Corporate Influencing, ich muss hier meine Ziele erreichen.
Finde ich auch selber. Ich sage immer gerne als Beispiel, als ich angefangen hatte zu arbeiten, habe ich dann von irgendeinem Mackie-Berater 80 PowerPoint-Slides zu der theoretischen Aufhängung von Values gekriegt und dachte mir so, Alter, sag mir doch mal Plakat. Oder nicht. Ja. Diese End-to-End-Betreuung finde ich auch. Aber Selma, vielleicht kannst du einmal für die, die nicht so hart im Thema drin sind, einmal erzählen, was genau ist denn Corporate Influencer? Und ist Annika das auch, wenn sie irgendwie teilt, was About You macht? Also, dass du da vielleicht einmal das für uns erklärst, mit dem Internet.
Mit dem Internet. Ja, also in meinen Augen sind Corporate Influencer Menschen, die in Unternehmen arbeiten und die einfach über ihren Arbeitsalltag berichten und so dazu beitragen, quasi eine Arbeitgebermarke aufzubauen und die irgendwie auch auszubauen. Und das nicht mit dem Hintergrund, dass man dafür irgendwie Geld bekommt oder so. Es gibt natürlich auch, vereinzelt, sage ich mal, Fulltime Corporate Influencer, deren Job es natürlich dann irgendwie auch ist, fünfmal die Woche darüber zu posten, wie toll der Arbeitgeber ist. Aber in meinen Augen ist es nachhaltiger und authentischer und irgendwie auch realer, wenn das einfach Menschen sind wie auch Annika zum Beispiel, die dann über About You erzählt oder wie ich eben auch 3 Jahre lang über meinen Job bei Snox erzählt habe. Und so hat man eben die Möglichkeit, neben so klassischen Employer Branding Maßnahmen wie eben zum Beispiel einem Unternehmensaccount oder auch einem Karriere-Instagram-Account oder was auch immer, eben authentische Einblicke in den Arbeitsalltag zu geben, die ja manchmal vielleicht auch ein bisschen ungeschönt sind oder die vielleicht irgendwie auch mal zeigen, dass man irgendwie struggelt oder so. Aber das gehört ja am Ende des Tages auch so ein bisschen zu einer authentischen Arbeitgebermarke.
Ich habe das früher, glaube ich, dieses Bild genannt, wo man sagt, wir wollen Mitarbeiter-Ambassadors haben oder sowas. Diese Hoffnung immer von der HR-Abteilung, dass vielleicht noch für mich als Vorabfrage, sind Corporate Influencer nur Leute aus dem HR in der Definition oder könnte ich jetzt im Product-Team sagen, hey, ich möchte auch über meinen Berufsalltag schreiben und würdest du empfehlen, dass man das frei lässt oder sagt ihr schon, hey, jetzt schreib aber bitte nicht darüber, was beim All Hands schiefgegangen ist? Oder ist es wirklich, wenn ich entscheide, ich möchte jetzt Corporate Influencer von meiner Firma sein, ich mach das einfach mal?
Ich würde sagen, auf gar keinen Fall nur aus dem HR-Team. Also das fände ich eher ziemlich langweilig, ehrlicherweise, weil da natürlich die Mission ganz klar ist. HR will natürlich auf bestem Wege das Unternehmen auch so ein bisschen gut darstellen.
Weiß nicht, wie du darauf kommst.
Hey, nee, wir haben da keine eigene Agenda, wenn der Recruiter schreibt, wie geil es war.
Nee. Oder wie toll das Mittagessen geschmeckt hat. Ich finde es eher sogar noch viel, viel spannender, wenn Leute aus Bereichen, die gar nicht so viel auf LinkedIn vertreten sind, zum Beispiel darüber erzählen. Ich habe mal bei der NBW, das ist ein großer Stromversorger in Baden-Württemberg, mal so einen Vortrag auch darüber gehalten. Da fand ich es viel spannender, wenn mir dann Leute erzählt haben, die wirklich, keine Ahnung, an Windrädern schrauben, wenn die mir über ihren Job erzählen. Viel, viel interessanter als, jemand aus dem HR zum Beispiel. Also auf jeden Fall ganz, ganz großes Ja. Was jetzt die Guidelines angeht, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Bei Snox damals war das zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, ey, du hast erstmal freie Hand. Es gibt natürlich vereinzelt Sachen, über die kann man nicht sprechen, gerade wenn es um irgendwelche Zahlen geht, wo dann vielleicht auch, der Partner, dann zum Beispiel About You oder so, dann auch sagt, hey, irgendwie über die und die Deals können wir irgendwie nicht sprechen, offen oder was auch immer. Dass man sowas natürlich nicht publik machen kann, aber dass es sonst relativ wenig Guidelines gibt. Gibt natürlich Konzerne, die haben dann ein 40-seitiges Brandbook, wo man jegliche Motivation, die vielleicht aufkeimt, auch in meinen Augen direkt killt. Aber ja, gibt halt solche und solche, ne?
Das Brandbook liegt dann auf Deutsch, Englisch und Lateinisch vor.
Genau.
Und, das lernt man dann auswendig. Dann macht man nochmal eine Compliance-Prüfung dazu online. Und wenn man das dann bestanden hat, dann darf man seinen ersten LinkedIn-Post absetzen.
Genau, ja.
Ich weiß noch, als ich mein erstes Merch machen durfte. Also ich komme ja aus der Startup-Welt und bin dann größer geworden. Und ich weiß noch, erstes Merch. Und ich liebe E-Merch. Das ist wirklich mein Kryptonite. Und dann haben wir so Jutebeutel gemacht. Und ja, vielleicht hat die Anjuli einfach, weil das Brandteam hat so lange gebraucht, ne? Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß, ja, du hörst es schon. Und dann hatten die blöden Jutebeutel den falschen Pinktuch. Ein Riesendrama. Und ich werde nie vergessen, wie die Branddame vor mir steht und sagt, ja, so kannst du nicht auf die Messe gehen. Und ich sage, ja, warum nicht? Ja, wer fängt denn an, wo zu arbeiten, wo die Brand-Guideline nicht 1:1 umgesetzt wird?
Top-1-Grund, warum Leute abspringen im Bewerbungsprozess tatsächlich.
Ja, Top-1-Grund war der Jutebeutel.
Top-1-Grund, wenn die Brand-Guideline nicht kohärent über alle Kanäle ausgespielt ist und insbesondere das Color-Coding.
Da steht auch jemand mit so einem Pantone Fächer, kennt ihr die, wo dann die ganzen Farben sind und guckt so und ist, sorry.
Ich habe alle Fächer von allen Firmen, die ich berate, habe ich so ein Farbfächer und dann,
Das wird geprüft, ansonsten kannst du damit auch nicht interagieren.
Nachdem du 20.000 Euro für Jutebeutel ausgegeben hast und alle wegschmeißen musst.
Pragmatismus nennt man das.
Ich sag mal so, rate, mit welchem Jutebeutel ich regelmäßig einkaufen gehe und immer mit so einem kleinen Lächeln, wenn ich den sehe.
Du ein kleiner Badass-Moment einfach.
Kommen wir kurz zum Ernst der Sache zurück. Was mich gerade noch total interessiert, habe ich nur das Gefühl, oder wart ihr seitens Snokes eigentlich so im deutschsprachigen Raum die Ersten, die dieses Konzept wirklich angegangen sind? Ich finde, mittlerweile sieht man das in verschiedenen Companies. Ich finde, über die letzten Monate sind Douglas, Deutsche Telekom, Deloitte, also wo ich sage, auch größere, erwachsenere Unternehmen in Anführungszeichen, stark ins Influencing gegangen. Auch da in Teilen bis hin zu C-Level-Positionen, auch da wirklich, sage ich mal, aus Business und aus den verschiedensten Bereichen. Ich muss aber wirklich sagen, das erste Unternehmen, was mir da so wirklich aufgefallen ist, war tatsächlich ihr mit Snox. Wie ist dein Blick da drauf? Wart ihr da wirklich Vorreiter? Liegt das jetzt gerade an meiner Bubble? Ich würde jetzt gerade unterschreiben, ihr wart der totale Vorreiter und habt dieses Konzept total mit angestoßen.
Ich bin da immer sehr vorsichtig mit so Aussagen, weil ich es nicht mag, wenn sich Leute rühmen und sagen, ich bin die Nummer eins oder ich war der Erste oder wie auch immer. Aber tatsächlich bin ich schon der Meinung, dass wir, glaube ich, eine der ersten Companies waren, die das wirklich genutzt haben, weil wir ein sehr gutes Beispiel halt hatten. Ne? Also wir hatten halt mit Johannes, meinem ehemaligen Chef, halt ein perfektes Beispiel, wie Personal...
Johannes war CEO?
Ist oder? CEO, genau, von Snox. Und der hat halt sich eine Wahnsinns-Personal-Brand aufgebaut, über LinkedIn. Er war so ein perfekter Leuchtturm einfach innerhalb der Company, weil wir gesehen haben, der hat sich so coole Sachen aufgebaut außerhalb seines Jobs. Also wirklich Podcast-Einladungen, Interviews, Speakings. Der war plötzlich auf den größten Veranstaltungen und ich dachte mir so, hä, wie cool ist das denn? Und genau so habe ich tatsächlich damals auf LinkedIn angefangen. Ich bin zu Johannes gegangen und habe gesagt, ey, das, was du machst im E-Com, das will ich im HR machen. Ich fand das so cool, weil ich hatte so Bock, unsere Mission oder auch meinen Blick auf die HR-Welt zu erzählen. Und er hat zu mir gesagt, ja gut, wenn du das machen willst, LinkedIn, that's the way to go.
Der Johannes, der war dann auch schon bekannter als die Größe des Unternehmens, das eigentlich hergegeben hätte, weil du sagst, er war auf einmal auf so coolen Events und sowas.
Ja, also ich glaube, er war schon auch gebucht, einfach weil er natürlich mit Snox ein Wahnsinns-Startup aufgebaut hat, irgendwie aus dem Nichts, so innerhalb von 5-6 Jahren. Glaube aber trotzdem, dass seine Aktivität eben auf LinkedIn sehr, sehr stark nochmal dazu beigetragen hat, dass er über diese Mission hinweg dann auch viel erzählt hat. Weil natürlich gab es zu dem Zeitpunkt auch schon bigger Player im E-Commerce, auf jeden Fall. Aber er hat halt durch seine Art und Weise, wie er halt ist, so sehr authentisch, sehr frei Schnauze irgendwie, sehr schnell erkannt, wie viel LinkedIn einem bringen kann und hat da halt als einer der ersten, in meinen Augen, Personal Brands wirklich da krass an Following auch dazu gewonnen und war halt für uns so intern ein perfektes Beispiel, wie man halt LinkedIn nutzen kann.
Mein Thema ist ja immer, wie kann HR Sichtbarkeit kriegen und vielleicht auch diese positive, diese euphorische Sichtbarkeit.
Ja.
Und ich finde, man merkt es bei dir total toll, wie du das erzählst, wie viel Bock du hattest, dieses tolle People und Culture auf die Straße zu bringen. Und Authentizität hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Würdest du sagen, dass dieses Corporate Influencer macht es das echter? Oder sehen wir, dass es vielleicht doch unauthentischer wird, also dieses Influencer-Thema, wie, du weißt, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst und das finde ich auch eine sehr spannende und eine sehr wichtige Frage, über die ich vermutlich jetzt auch noch irgendwie 4 Stunden lang referieren könnte, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ich bin der Meinung, dass vor allem auch der Grund, warum mein Following vielleicht auch zugenommen hat auf LinkedIn von Anfang an, der Grund war, weil ich muss es jetzt wieder sagen, sehr authentisch versucht habe, eben darüber zu sprechen, wie es ist, in der E-Commerce-Landschaft fast nur zwischen Männern ein so langweiliges Thema wie HR, nicht meine Worte, die Worte von außen, aufzubauen. Und ich war genervt davon, dass jede Veranstaltung, jedes Happening, dass es immer nur darum ging, wie bringe ich Investoren rein, wie mache ich mehr Umsatz, wie kriege ich mehr Profit aus meinem Umsatz. Und I get it, das ist unheimlich wichtig, aber mir hat immer gefehlt, der Blick auf HR und auf People, weil ich dachte, ohne uns funktioniert das alles ja überhaupt gar nicht. Ohne uns können sich diese ganzen Typen hier gar nicht hinstellen und können irgendwie erzählen, ja, wir haben hier das und das skaliert und wir haben das und das gemacht. Und nochmal, ich weiß, dass das die Base von allem ist, aber ich dachte mir, ich will, dass Leute mehr auch über HR reden und sagen, hey, wie geil ist denn auch HR und was für coole Sachen machen die denn auch? Und eben nicht nur immer die Bad Guys sein, die deinen Urlaubsantrag ablehnen, sondern halt eben die Leute, die dich motivieren und die irgendwie geile Sachen mit dir machen. Und das war so ein bisschen mein Hebel, weshalb ich angefangen habe, darüber zu reden, auch was es für Struggles gibt mit 26 eine HR-Abteilung aufzubauen, wenn man keine Ahnung hat, mit 27 Führungskraft zu werden und keine Ahnung davon zu haben. Und das war das, was ich immer gespiegelt bekommen habe, was es so spannend gemacht hat, weil die Leute es nachfühlen konnten. Und der Side-Effekt war natürlich, dass die Leute die Möglichkeit hatten, meinen Weg mitzuverfolgen und zu sehen, ah, was ist denn das für ein geiler Arbeitgeber, der ihr auch irgendwie die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen, ein Team aufzubauen und was auch immer. Was natürlich ein Problem ist, glaube ich, wenn man das Ganze so halbherzig angeht, ist, dass es natürlich auch Leute gibt, die sagen, okay, ich will jetzt einen Corporate Influencer haben, einfach nur damit unser Recruiting leichter geht, weil wir nehmen das als wirkliches Instrument für irgendwie Employer Branding und wollen damit eigentlich nur noch mehr Leute in die Company reinholen, während wir nicht unsere Hausaufgaben machen und intern erstmal gucken, ob hier alles so ist, wie es sein soll. Dann hast du natürlich das Problem, dass dann so eine Parade daraus entstehen kann, dass jemand dreimal die Woche bei LinkedIn postet, wie toll hier alles ist und wie viel Spaß es auch macht. Aber da bin ich der Meinung, muss der Content-Konsument oder die Content-Konsumentin da so ein bisschen auch durchblicken wahrscheinlich und sehen, okay, das ist jetzt irgendwie der 18. Post in Folge, wo ich sehe, ja, in dem Unternehmen ist alles toll. Wie real ist das?
Also du sprichst mir so derartig damit aus der Seele. Also ich finde zwei Punkte. Das erste, es ist dir unfassbar gut gelungen, finde ich, authentisch zu berichten und deinen Werdegang auch abzubilden und das auf eine total humorvolle Art. Also ich habe wirklich sehr häufig morgens vor LinkedIn gesessen, deinen Beitrag gelesen und es hat mir echt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil ich so dachte, so ist on point und fand es super gut. Und Punkt Nummer zwei zum Thema, wie fake sind Themen und wie ehrlich berichtet man an der Stelle? Ich finde, man merkt das total schnell und ich gebe mal ein Beispiel. Da habe ich mir das vor kurzem noch gedacht, ohne jetzt irgendwie Name-Dropping des Unternehmens zu nennen. Und zwar ist hier eine Unternehmensberatung, die gerade sehr, sehr viel in die Richtung Work-Life-Balance machen. So, und ich muss sagen, eine Strategieberatung, wo ich mir mal denke, so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also als Strategieberatung werde ich niemals der Arbeitgeber sein, der die beste Work-Life-Balance ever anbietet. So, dass man auch da Sabbatical-Möglichkeiten einfacher hat als in Linienpositionen. Ich mache da jetzt mal überall einen Haken hinter, aber wenn ich dann wirklich Heerscharen an Posts sehe von wirklich eher so Berlin-Mitte-Startup-Menschen, die aber vermeintlich in der Financial Service Practice in Frankfurt Großbanken beraten, wo ich mir denke, ich war auch mal auf einem Großbankberatungsprojekt. Ich glaube, ich wäre rausgekickt worden, wäre ich nicht morgens in meinem Hosenanzug mit hohen Schuhen und Socken und Sleek da angetanzt, wo ich mir dann so denke, das ist ein ganz netter Versuch. Aber wenn ich wirklich mit dieser Bildsprache und diesem Branding anfange, Bewerbende für mich dann zu begeistern, diese Leute zu mir in den Bewerbungsprozess kommen und denken, boah, haben die es aber cool geschafft, die Brücke aus klassischer, konservativer Welt und Beratung, da muss ich hin. Und dann schlägt der am ersten Tag so die Realität ins Gesicht. Ich glaube, keine Seite tut sich damit einen Gefallen, oder?
Das ist somit das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann. Deswegen, egal in welcher Beratung ich dann bin oder auch egal in welchem Workshop ich bin, das allererste, was ich immer den Leuten versuche zu vermitteln, ist, bevor du anfängst, in die Welt hinauszuschreien, was für ein toller Arbeitgeber du bist, make sure, dass es auch wirklich so ist. Weil du kannst so viel Geld ausgeben für Branding, wie du willst. Wenn du intern nicht auf die Wehwehchen guckst und nicht auf die Kritik achtest, die von deinen Mitarbeitenden kommt, dann kannst du so viel Werbung machen und so viele Corporate Influencer anstellen, wie du willst. Es wird nie so laufen, wie du es dir vorstellst, weil du einfach ein Bild nach außen projizierst, was nicht der Wahrheit entspricht. Und dann sind wir eben beim Thema, dann springen die Leute ab oder dann gehen die Leute irgendwie nach kurzer Zeit wieder und dann hat man wieder das Problem, dass man sagt, ja, Retention funktioniert nicht. Ja, warum nicht? Weil du ein total falsches Bild irgendwie aufzeigst. Und eine Sache, die ich immer sehe bei LinkedIn, und das ist jetzt gar nicht auf eine Firma bezogen, sondern das sehe ich bei ganz, ganz vielen, in dem Moment, wo jemand was postet und alle Likes und alle Kommentare kommen nur aus dem gleichen Unternehmen, weiß ich nicht. Da gucke ich dann immer zweimal hin und denke mir so,
Ich habe in meiner Beratung so das Thema noch mit reingenommen, dass ich sogar sage, guckt nicht nur, was ihr kommuniziert, sondern guckt eben auch, was eure Prozesse machen. Weil ich habe das super oft erlebt, dass die Unternehmen erzählen, hey, wir sind so Trust in People oder wir sind so auf Empowerment und wir wollen, dass die Leute kreativ sind. Und dann gucke ich mir nur die HR-Prozesse an und alles an diesen Prozessen sorgt dafür, dass du nicht kreativ bist, dass du nicht getrusted bist. Ich finde, man sieht's auch ganz toll. Ich hatte jetzt mit einem Kunden die Diskussion, was wir gegen die Kununu-Bewertungen machen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe eine ganz verrückte Idee. Lass doch mal die Kritikpunkte annehmen und daran arbeiten.
How about that?
Und dann, how about that? Weil dann hast du auch nicht mehr dieses Thema, ja, ich lösche das jetzt oder nicht. Aber Selma, Corporate Influencer, würdest du sagen, fangt damit direkt an? Also praktisch zweiter Mitarbeitender, guckt, dass ihr euch das aufbaut. Sagst du, das ist eher was für Firmen ab einer gewissen Größe? Wenn ich HR-Chefin von meinem 70 Mitarbeitenden im Unternehmen bin und alleine das mache, würdest du empfehlen, fang damit auf jeden Fall an, auch für dein eigenes Brandbuilding oder?
Absolut. Also ich glaube, wichtig ist, da auch so ein bisschen zu schauen, was will ich damit erreichen. Ich bin kein Fan davon, alles immer zu machen, nur weil man es machen muss, sondern es auch zu machen, weil man es machen will. Also ich zum Beispiel habe auch 10-mal mit LinkedIn angefangen, bevor ich es irgendwann wirklich ernst genommen habe und mir da wirklich dann was aufbauen wollte. Und ich bin der Meinung, dass wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo man jetzt zu 7 oder zu 8 ist oder zu 12, dass es keinen Sinn macht, einen riesen Unternehmensaccount aufzubauen und zu sagen, ich poste da jetzt irgendwie mit einer Content-Strategie, sondern dann macht es viel, viel mehr Sinn, diese geringen und wenigen Ressourcen, die man hat, die dann eben so smart zu bündeln auf eine Plattform und dann eben zum Beispiel LinkedIn und dann eben zum Beispiel über ein privates Profil, was dann das erzählt. Ich sage auch immer, ein Unternehmen, selbst wenn es 1000 Mitarbeitende hat, das braucht nicht 500 Corporate Influencer. Du brauchst 2-3 Leute, die das irgendwie geil machen, die vielleicht aus verschiedenen Perspektiven irgendwie berichten und da auch super gerne ein Werkstudent oder eine Werkstudentin oder jemand im mittleren Management und nicht immer nur der CEO, der irgendwie was erzählt, was eh vorgeschrieben ist von irgendeiner anderen Agentur, bin ich schon der Meinung...
What?
Was? Was? Nein. Bin ich schon der Meinung, dass so ein Corporate Influencer viel irgendwie bringen kann, beziehungsweise eben auch, ich bin ja auch nicht nur Corporate Influencerin dann gewesen in dem Moment, sondern habe mir ja auch dadurch versucht, meine eigene Personal Brand aufzubauen. Also ich glaube, es geht auch
ja,
immer so ein
bisschen...
Ja, jetzt
bist du gegangen.
Ja, genau.
Siehst du?
Ja,
nee, also,
es geht immer ums eigene Why, glaube ich, ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Warum macht man das?
Ja, ich meine, ich habe das jetzt so als Witz gesagt, jetzt bist du gegangen. Aber natürlich, mein Gedanke war jetzt, okay, ich baue mir da ein Employer Branding auf. Ich gebe den Leuten vielleicht sogar Zeit frei. Also wäre jetzt mein Gefühl, wenn ich sage, ich möchte, dass du oft was postest, dann würde ich auch sagen, das musst du jetzt nicht Samstagabend machen. Ja, und dann geht die Person und meine ganze Employer Brand Geschichte ist weg. Wie verhindere ich das? Oder einfach beste Ausgangsposition für dich?
Das ist immer noch so das Top-1-Totschlag-Argument, was ich immer so oft höre, hinter verschlossenen Türen oder hinter vorgehaltenen Händen, ist ja, ich will aber nicht, dass meine MitarbeiterInnen sichtbar werden, weil dann werden die mir ja weggeklaut. Ist nicht unwahr, würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn deine MitarbeiterInnen so einfach weggeklaut werden, dann ist nicht das Problem die Sichtbarkeit gewesen, ehrlicherweise, sondern irgendwas anderes in der Regel.
Also diesen schrecklichen Satz, ich möchte nicht, dass jemand sichtbar ist, sonst geht der, habe ich auch schon gehört, bin ich auch schon kolossal ausgerastet. Auch so ein Thema, ne? Yay, people. Und dann höre ich so einen Satz, wo ich mir denke, ich meine wirklich, jemand sagt, ich möchte hier nicht mehr arbeiten, das ist alles gut, sage ich dann halt einfach, dann heire ich mir jemand Neues und mache dem das mit in die Aufgaben.
Auf jeden Fall. Also wir hatten zu meiner Zeit bei Snox, glaube ich, so 10 Leute, würde ich sagen, mal grob, die das mehr oder weniger serious gemacht haben, die da Lust drauf hatten. Nie mit Pressure, also es war nie so, du unterschreibst jetzt hier einen Vertrag und du musst jetzt irgendwas machen, überhaupt gar nicht. Aber wir haben halt eben die Möglichkeiten auch gegeben mit irgendwie Workshops oder auch mit jemandem, der dann geholfen hat beim Content oder Fotos gemacht hat oder so. Das auf jeden Fall. Und natürlich ist es aber wie mit allem. Also wenn eine Person geht, solltest du natürlich irgendwie einen adäquaten Ersatz haben oder hiren. In meinem Fall zum Beispiel, ja, ich bin gegangen. Es sind auch andere Leute gegangen, die große Stimmen hatten bei Snox, aber das hatte ja nichts irgendwie damit zu tun, beziehungsweise dafür gibt's jetzt andere Leute, die ganz tollen Content machen. Also
ich glaube, das Keyword für mich ist, man muss es strategisch wirklich machen und unterstützen, weil ich habe ganz oft...
Aber das ist total wichtig, was du jetzt gerade sagst mit strategisch, weil ich habe jetzt viel auch über Personal Brand und über kleinere Unternehmen gesprochen. Wenn es um größere Unternehmen geht, natürlich braucht man da eine Strategie dahinter. Also da braucht man ein ordentliches Kickoff, da braucht man ordentliche Leute, die sich darauf auch committen. Weil nur so kannst du ja am Ende von, sage ich mal, einer Testphase, vielleicht von 6 Monaten oder so, ja auch sagen, hat sich das für uns gelohnt oder nicht? Also da bin ich total bei dir.
Was ich oft gesehen habe, es war diese Erwartungshaltung von den Unternehmen, hey Leute, postet doch mal privat was, warum reliked ihr das denn nicht? Oh, das wäre so cool, wenn wir das hätten. Aber natürlich hast du total recht, man macht das nicht dem Zufall überlassen, sondern dann mach halt die Workshops und erklär den Leuten, wie es geht. Das wäre ja vielleicht auch schon für uns das erste Takeaway, oder? Hofft nicht, dass einfach die Leute kreativ werden und das von selber machen, oder?
A, das und B, noch viel wichtiger, gebt den Leuten die Freiheit, auch darüber zu sprechen, was sie wollen und sich selbst da auch als Mensch irgendwo zu platzieren. Also du willst ja nicht 5 Mitarbeitende haben, die eine wandelnde Litfaßsäule für dich sind, weil dann kommen wir nämlich ganz, ganz schnell zum Thema Motivation. Also das, was ich eingangs angesprochen hatte, was ist denn der Mehrwert für mich als Privatperson, 5-mal die Woche darüber zu posten, wie toll mein Arbeitgeber ist, wenn ich dafür nicht zum Beispiel Geld bekomme?
Oh Gott, ich sehe die KPIs aus der Hölle. Ich sehe wirklich, dass irgendwelche Unternehmen OKRs machen mit, du brauchst 70 Likes auf deinen Corporate Identity Post und sowas.
Ja, also viel mehr geht es darum, den Leuten, das ist immer so mein Credo, was ist das Why dahinter? Also warum sollten die Leute das machen? Und da gehört natürlich auch eine persönliche Platzierung dazu. Also sonst macht das ja kein Mensch. Also da müssen wir ja auch mal ganz realistisch sein. Die Person will sich natürlich und soll sich ja auch als Experte oder als Expertin dann da irgendwie positionieren und seine eigenen Sichtweisen zeigen. Also sonst hätte ich das ja auch nie gemacht oder auch wenig andere Leute, deren Fulltime-Job das dann nicht ist in dem Moment, ne?
Ich schreibe immer meine Artikel auf LinkedIn. Ich habe das Gefühl, die sind immer super lang und dann will ich noch das erzählen und da noch den Content geben. Die meisten Likes habe ich gekriegt auf, jo, kündige Leute mal nicht am Freitag.
Ich kenne das von einigen Freunden von mir auch, die sehr große Probleme damit haben, sich kurz zu fassen. Und ich habe da verschiedene Ansichten dazu. Einmal ist es super, super, super individuell. Und zwar nicht nur, was man schreibt, sondern wann man es postet und so weiter. Ja, es gibt dann Experten und Expertinnen, die irgendwie sagen, wenn die Sonne so und so steht, dann kannst du dienstags um 8 Uhr posten, dann kriegst du die meisten Impressions. Ich bin der Meinung, du musst dann posten, wenn deine Community online ist. Und das findest du raus durch Testing natürlich. Und es gibt natürlich super unterschiedliche Konsumenten und Konsumentinnen bei LinkedIn. Es gibt Leute, die lesen super gerne 500 Zeilen über Abrechnungssysteme. Gibt aber auch Leute, die wollen lieber ein schickes Bildchen sehen und 4 Zeilen dazu und sagen, das war mein Content of the Day. Also es ist immer ein schmaler Grat zwischen, was wollen die Leute sehen und auch, was will ich ausdrücken. Was ich immer als Tipp gebe, gerade an meine Freunde und Freundinnen, die so ein bisschen Probleme haben, sich kurz zu fassen, warum willst du so viele Themen in einen Beitrag packen? Da hast du Content-Ideen wahrscheinlich für 20 Beiträge in einem Beitrag. Deswegen vielleicht einfach mal ein paar Sachen weglassen, auf die Notizen-App irgendwie packen und dann daraus lieber noch 20 andere Posts irgendwie konstruieren und schreiben für die Zeiten, in denen man vielleicht gerade mal irgendwie gar keine Ahnung hat und irgendwie überhaupt nicht weiß, was man schreiben soll, weil man so auch den Leser oder die Leserin nicht so krass verwirrt mit ganz, ganz, ganz vielen Messages und mit ganz, ganz vielen Takeaways.
Gestern habe ich irgendwo gelesen, dass genau jemand das geschrieben hat. Er hat geschrieben, mach nicht die Posts für den Algorithmen, mach die nicht für das Gefühl, sondern schreib halt, womit du dich wohlfühlst, was du denkst, was für deine Zielgruppe wirkt. Und damit haben wir ja auch wieder die Authentizität.
Und Hausaufgaben machen. Also schau dir an, was deine Zielgruppe möchte und geh nicht immer nur von dir aus. Ne? Das finde ich ist auch immer ein wiederkehrendes Thema da drin. Also ich finde es super wichtig, dass du das gerade sagst.
Und natürlich gibt's Hacks und Tricks und Tipps und wie auch immer, die gerade am Anfang super wichtig sein können auch, weil ich verstehe auch für jeden, der damit anfängt, wie frustrierend das ist, wenn man sich mega Mühe macht, man irgendwie eine Stunde lang an einem Beitrag feilscht und dann hat er am Ende 2 Likes. So, I get it. Ja, das ist blöd und man will auch dann die Recognition ja auch kriegen. Deswegen, natürlich sollte man vermutlich nicht nachts posten und natürlich sollte ich nicht 300 Smileys verwenden und irgendwie nur 2 Worte und denken, dass das irgendwie ein toller Beitrag dann ist. Ja, klar. Aber was ich vor allem am Anfang immer gemacht habe, was mir es sehr leicht gemacht hat, ich habe den Content kreiert auf LinkedIn, der mir gefehlt hat. Bei mir haben diese authentischen Stimmen im HR gefehlt vor 2-3 Jahren. Da war es noch lange nicht so voll wie jetzt. Und ich finde es mega schön. Ich freue mich über jede Person aktuell, die über HR schreibt und da seine Ansichten teilt. Das war vor den 2-3 Jahren noch nicht so. Und da habe ich genau das geschrieben, was mir gefehlt hat, weil ich dachte, mich hat diese Plattform manchmal so abgefuckt, weil es nur darum ging, wie toll alles ist und wie viel Erfolg man hat und wie viel Gewinn man gerade gemacht hat und wie viele Bewerbungen man generiert hat und wie viel man geheiert hat. Und ich dachte mir so, wo sind die Leute, die darüber schreiben, was ist, wenn ich mal einen Scheißtag habe, wenn ich keinen Bock habe auf Arbeiten, wenn gerade alles mega frustrierend ist, wenn ich heute 3 Gespräche hatte, die alle kacke waren und wenn mir gerade mein Lieblingskollege gekündigt hat, so. Wo sind diese Stimmen? Und genau das habe ich dann geschrieben. Und da bin ich der Meinung, dass man auch da immer noch heute sich eine mega Nische finden kann, wenn man eben genau diesen Content macht.
Was ich mich jetzt frage, auf unseren Podcast und auf Hörerinnen und Hörer schauend, wenn wir jetzt jemanden haben in unserem Publikum, der oder die sagt, Corporate Influencing, ich möchte damit gerne starten. Wie fange ich damit eigentlich an?
Ich bin der Meinung, es steht und fällt alles mit den Leuten, die das machen wollen. Natürlich sollte man sich in irgendeiner Art und Weise vergewissern, dass es irgendwie eine Strategie ist, die man jetzt gerne auch mal angehen kann. Im besten Falle natürlich auch ein bisschen Budget dafür freiklopfen, wenn es irgendwie geht. Ich kenne aber auch viele, die sagen, hey, da soll erstmal was passieren, bevor man sich da jemanden einlädt oder so. Und dann ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu sagen, okay, wer hat da Bock drauf? Ist es eine Person? Sind es 5? Sind es 10? Und dann ganz easy reinstarten. Das heißt wirklich, am besten einen gemeinsamen Kickoff machen, schauen, wie divers sind die Leute. Also sind es jetzt 10 Leute aus der gleichen Abteilung, die alle zum gleichen Zeitpunkt angefangen haben und der Content wird irgendwie ziemlich ähnlich sein.
Und von der gleichen Uni kommen.
Am besten noch das, ja. Oder habe ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Person im Sales, eine Person im Marketing, eine Person im HR, eine Person in irgendeinem Produktionsbereich, wie auch immer, um das so ein bisschen breiter zu streuen. Und dann braucht man im Endeffekt erstmal so ein bisschen das Why, glaube ich, von den Leuten. Warum wollen die das machen und was brauchen die dafür? Das heißt, ganz einfach am Anfang wirklich erstmal schauen, haben die Leute Bock zu schreiben? Wenn ja, wissen die, wie man einen LinkedIn-Post schreibt? Haben die Leute Fotos? Brauchen sie Fotos? Ja, machen die sie gegenseitig mit dem iPhone? Das geht alles. Also man kann das super runterbrechen, Low-Budget-Version machen, um es einfach mal auszuprobieren. Und dann im Endeffekt den Leuten erstmal die Angst davor nehmen, auf dieser Plattform sich zu bewegen und da irgendwie seine ersten Gehversuche zu machen. Und was dann, glaube ich, vor allem wichtig ist, ist, sich so accountable zu halten. Also ich glaube, das größte Problem ist, dass man anfängt, weil man sagt, oh ja, ich habe Bock. Und dann passiert eben genau das, was ich zu Anfang auch gesagt habe. Die Leute merken nach 2 Wochen, hey, das ist gar nicht so leicht, mehrmals die Woche irgendeine Plattform zu bedienen. Ich habe vielleicht gerade gar keine Ahnung, worüber ich schreiben soll. Oder aber mein richtiger Job ist gerade so stressig, dass ich dafür gar keine Zeit habe. Deswegen ist mein Tipp eigentlich am Anfang, es erstmal auszutesten. Und mit austesten meine ich wirklich 6, 8 oder 10 Wochen, sich mal darauf zu committen, jede Woche mal einen Beitrag zu schreiben. So habe ich angefangen. Und ich dachte am Anfang, ich glaube, ich habe 2 Beiträge gemacht für 10 Wochen hintereinander. Und ich dachte am Anfang so, 2 Beiträge die Woche, wie lächerlich. Das schreibe ich dir mal kurz in 5 Minuten runter. In der 4. Woche dachte ich mir so, ey, ich habe gerade gar keine Zeit. Ich bin auch noch im Urlaub zwischendrin und wie auch immer. Und eigentlich habe ich gerade ganz andere Probleme. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ah krass, das ist ja ganz schön Arbeit. Das auch hochzuladen und Community Management zu machen und am besten noch eine Engagement Group zu gründen, wo man dann das irgendwie reinpacken kann, dass da dann die Leute das auch liken können. Wirklich, das ist das A und O und glaube ich auch der Nummer 1 Grund, warum Leute damit dann so schnell aufhören, wie sie angefangen haben, ist das Thema Kontinuität, Konsistenz und dass man das unterschätzt.
Ich hatte jetzt so eine Reihe, wo ich über feministisches HR und inwieweit Recruiting da unterstützen kann, schreiben kann. Also wie die Prozesse strukturelle Missstände fördern. Und was ich so blackboxig fand, war, gefühlt haben immer die gleichen Leute drauf reagiert. Also immer wieder die gleiche Bubble. Und ich wusste schon, wenn ich das poste, freuen sich die und die Leute. Ich bin jemand, ich finde es total gut, wenn es stringent ist und Struktur hat. Aber ich glaube, ich überschätze total, wie konsequent Leute diese Contents lesen. Dass die ja nicht sagen, oh, letzte Woche habt ihr aber über das und das geredet. Warum springt ihr denn jetzt im Thema? Weil ich denke ja, alle Leute folgen mir, so wie ich mir folge. Also vielleicht Mut zur Lücke oder was ist da dein Tipp?
Ja, nicht nur Mut zur Lücke, sondern auch Content Recycling. Also nur weil du einmal über Recruiting geschrieben hast, heißt das nicht, dass du die nächsten 6 Wochen nicht mehr über Recruiting schreiben kannst. Also nicht jeder Mensch, der dir folgt, liest auch jeden deiner Beiträge und vor allem Menschen vergessen auch so viel. Wie oft ich schon irgendwie über ähnliche Themen dann wieder gesprochen habe und mit einer ganz neuen Zielgruppe dann darüber gesprochen habe. Also wir schreiben da keine Doktorarbeiten, Leute. Es ist, es sind, weiß ich nicht, 15 Zeilen zum Thema Retention. Also mach's nicht komplizierter, als es ist.
Ich merke das halt super oft bei mir und ich glaube, wir haben das auch manchmal im Podcast, dass wir das in einer Detailtiefe erklären wollen, damit wir das halt super korrekt erklären, damit eben nichts vergessen wird. Und ich glaube manchmal, genau wie du sagst, meine Fresse, es sind 15 Zeilen.
Ja, total. Und auch da nochmal, ne? Also es geht auch so ein bisschen darum, was will ich auch lesen? Und ich will vielleicht nicht wie Annika Interesting Read dann lesen, sondern mich interessieren dann irgendwie neue Blickwinkel auf Sachen, manchmal auch einfach witzige Sachen oder irgendwie auch Sachen, zu denen ich relaten kann. Und dann muss das keine wissenschaftliche Abhandlung sein von irgendwie dem nächsten Arbeitsschutzgesetz, was kommt, ja. Auch da, ey, ich bin mir sicher, auch dafür gibt es eine Zielgruppe. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Man muss das alles immer nicht so krass ernst nehmen und sich auch einfach mal ausprobieren. Und das sage ich auch den meisten Leuten, die auch damit anfangen, sei das im Personal Branding Bereich oder auch im Corporate Influencing Bereich, einfach mal ausprobieren. Also solange du nicht 150.000 FollowerInnen auf LinkedIn hast, hast du doch die Narrenfreiheit, alles mal auszutesten. Ob es ein Format ist, ob es ist, dass du mal was ganz Neues machst, jetzt irgendwie TikToks hochlädst auf LinkedIn, was weiß ich, würde ich übrigens nicht empfehlen, ist Quatsch, aber ist gerade kein besseres Beispiel eingefallen, dass man einfach mal ausprobiert und ein bisschen mal mit der Plattform spielt und rausfindet, wie man sie für sich am besten nutzen kann.
Eine Sache, die mir jetzt total auffällt, wir gehen jetzt davon aus, wir sind im Unternehmen, wir sitzen in der Personalabteilung, wir haben jetzt die Lessons Learned, die wir hier mitgegeben haben, alle genommen und sagen, wir rollen jetzt dieses Konzept aus. Jetzt machen wir einen Aufruf und sagen, wir möchten bitte als HR-lerin nicht die einzige Person sein, die postet. Wer möchte denn noch mitmachen? Und finden niemanden. Wie geht man solche Themen an?
Ich bin der ganz großen Meinung, dass wenn so ein Fall eintritt, man nicht die richtige bzw. nicht genug Werbung dafür gemacht hat und nicht klar genug das Why definiert hat. Nochmal, ein Corporate Influencer sollte nicht eine Litfaßsäule fürs Unternehmen sein und das Why sollte nicht sein, dass ich Werbung für mein Unternehmen mache, sondern du als Unternehmen gibst der Person die Möglichkeit, die Skills, den Content, was auch immer, die Unterstützung dafür, dass diese Person, Selma, Annika, Anjuli, wer auch immer, sich als Experte oder als Expertin positioniert und seine Sichtweisen auf Themen definiert, das alles unter der Flagge eines Arbeitgebers. Wenn ich daran Interesse habe, sichtbar zu sein, weil ich zum Beispiel vielleicht auch mal auf einer Bühne stehen möchte oder in einen Podcast eingeladen werden möchte oder was auch immer, dann ist das ja mein Antrieb und meine Motivation. Und das musst du quasi als Initiator des Corporate Influencing Programms ja rausfinden und dadurch quasi die Person catchen. Wenn du dich jetzt hinstellst als HR und sagst, so, also wir suchen jetzt Corporate Influencer, damit wir hier das Recruiting unterstützen können und damit sich jetzt hier mehr Leute bewerben, während die sich denken, ey, wir haben die 18. Mitarbeiterumfrage in Folge ausgefüllt und irgendwie niemanden juckt's, dann sollte man sich, glaube ich, auch nicht wundern, warum man da niemanden findet, weil, also don't get me wrong, ich glaube nicht, dass es in Companies immer 150 Leute gibt, die sagen, oh ja, ich habe so Lust auf Sichtbarkeit und ich möchte das. Und das brauchst du auch nicht. Wie gesagt, dir reichen 2-3 Leute. Aber wenn du nicht mal diese 2-3 Leute findest, dann bin ich der Meinung, läuft irgendwas schief. Und dann könnte man vielleicht auch mal so ein bisschen in die Ursachenforschung gehen und sagen, warum habt ihr denn keine Lust? Woran liegt's?
Also du meinst dann aus der Personalsoftware die Leute rausziehen und wer nicht mitmacht, bekommt eine Abmahnung.
Ganz genau.
Ne? Also
das ist eigentlich das Key-Takeaway davon.
Dann produziert man auch authentischen Content. Also ich würde
am besten noch vorschreiben.
Die Kausalkette,
ja, ja, genau.
Die
am besten vorschreiben. Einer Person alle Zugänge geben und die postet einfach auf 10 verschiedenen Accounts einfach das Gleiche.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie kommst du denn ins Spiel? Also ist dein Angebot, dass du sagst, ich helfe euch, das aufzusetzen oder bist du da beratend unterwegs oder gehst du sogar mit in die Unternehmen und sagst, wir machen jetzt die Content-Strategie für die ersten 10 Wochen. Können wir dich buchen als HR ungeschminkt, dass du uns den Content auf LinkedIn machst?
Das meiste aktuell, was ich mache, ist wirklich Workshops geben und quasi danach die Leute begleiten. Das heißt, ich mache wie so eine Art Kickoff. Dann komme ich quasi rein. In einigen Fällen ist es auch so, dass ich schon mit in die Entscheidung gehe, wer an diesem Workshop dann teilnimmt. Und man dann am Anfang, das geht dann so 2,5-3 Stunden, man so einen Kickoff macht. Das heißt, ich zeige auch so ein bisschen, wie kann ein idealer Post aussehen? Wie kann eine Content-Strategie aussehen? welche Fragen muss ich mir stellen, wenn ich mal gar keine Ahnung habe zu Content. Und dann geht man danach in so Deep Dive Sessions, die hat man dann immer zeitlich versetzt, um einfach die ersten Wochen nach dem Kickoff das so ein bisschen zu begleiten und eben genau das zu verhindern, dass halt die Leute nach dem Kickoff mega motiviert sind und sagen, geil, ich werde jetzt Influencer. Und dann nach 2 Wochen sagen, ja gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder keine Zeit mehr. Das ist so eigentlich das Hauptgeschäft. Oftmals buchen mich aber auch Unternehmen zum Beispiel einfach für so eine Impuls-Keynote. Das heißt, die haben dann vielleicht irgendwie einen internen Employer Branding Day, wo sie ihre neue Strategie vorstellen oder was auch immer. Und dann bin ich da quasi Guest-Speaker und erzähle dann so ein bisschen über die Möglichkeiten von LinkedIn.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin HRlerin, wie würde ich das denn der Geschäftsführung verkaufen?
Ich sehe Corporate Influencing eigentlich als eine Sache von vielen, die eben helfen kann, um nicht nur die Arbeitgebermarke generell zu stärken, sondern vor allem als ein Mittel, um eben Recruiting zu unterstützen. Also das war auch bei Snox wirklich der Main Factor, an dem wir es gemerkt haben, dass über die Hälfte aller Bewerbungen irgendwie über irgendeine Art und Weise über LinkedIn kamen, weil wirklich, also man ist da kaum an uns vorbeigekommen. Das einfach einen wahnsinnigen Hebel irgendwie hatte, weil bei allem anderen, was man so macht und was auch wichtig ist, ist, glaube ich, der größte oder einer der größten Pains im HR, wenn man eine tolle Arbeitgebermarke hat, wenn man sich Mühe gibt, wenn man tolle Sachen macht, aber einem die Leute fehlen, die eben Teil davon sein wollen. Und dafür bin ich der Meinung, ist das einer der besten Wege, in dem Fall dann das auf LinkedIn zu machen. Aber Corporate Influencing ist ja nicht nur exklusiv, sage ich mal, auf LinkedIn. Ist natürlich, würde ich sagen, 90% wahrscheinlich da, aber gerade so authentische Einblicke in Unternehmen, egal in welcher Art und Weise, können ja zum Beispiel auch auf Instagram total cool stattfinden. Also da gibt's auch tolle Beispiele. Ich glaube, bei Bosch ist es sogar so, dass die 2 oder 3 feste Leute haben, die quasi diesen Account betreuen und sich halt eben auch immer wieder zeigen und so ein bisschen die Leute dann mitnehmen durch den Alltag. Also muss man auch ein bisschen schauen, wo sind die Leute, die ich ansprechen will.
Eine praktische Frage, die sich mir jetzt noch total aufdrängt. Wir haben dich gebucht. Du hast einen Impuls gehalten. Wir haben 15 Mitarbeitende, die sagen, yay, let's go, wir finden das total cool. Wir haben Content kreiert, überall einen Haken dran gesetzt. Und dann läuft das Ganze, du hattest es ja gerade schon mal angesprochen, über 10 Wochen beispielsweise und die Motivation lässt nach. Also wir sehen von irgendwie 15 Mitarbeitenden, haben alle gestartet und dann hast du nach den Wochen so ein Dropout und am Ende ist man nur noch zu 5. Sagst du, ja, dann waren es nur noch 5 oder sagst du, hey, da geht man dann nochmal ins Gespräch, da versucht man dann die Leute zu motivieren oder sagt man dann so, hey, wir rechnen ja auch, sage ich mal, in einem Unternehmen mit einer Fluktuation, genauso rechnen wir dann auch eben bei dem Corporate Influencing-Thema mit einer Fluktuation und wer dann rausdroppt, das ist auch völlig in Ordnung.
Absolut. Also erstmal das, glaube ich, ist super wichtig. Da mache ich auch immer ganz am Anfang sehr starkes Erwartungsmanagement, auch den Leuten gegenüber, die mich dann zum Beispiel auch als Expertin da irgendwo hinzuziehen. Ich sage auch immer, wenn wir mit 20 Leuten anfangen, kannst du froh sein, wenn wir mit 10 rausgehen. Also es ist ein Testing für beide Seiten. Wenn jemand wirklich nach 3, 4, 5 Wochen merkt, ey, mir macht das überhaupt keinen Spaß, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich habe mir das ganz anders vorgestellt oder mir fällt das so schwer, dann bitte, bitte, bitte diese Person auch nicht zwingen. Also macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und dann lieber mit den 5 oder 10 Leuten, die dann am Ende noch übrig geblieben sind, mit denen das geil machen. Weil ich bin immer der Meinung, egal wenn das wenige Leute sind, wenn die das so gut machen, dann brauchst du überhaupt gar nicht 50 Leute. Also best case hast du dann über 10 Wochen oder 12 oder wie auch immer oder über ein halbes Jahr dann dieses Programm einmal durchlaufen und merkst, okay, mir macht es Spaß und ich finde es super, die Hälfte ist abgesprungen, ist egal. Vielleicht hast du aber dann neue Leute motiviert. Neue Leute, die merken, ah, guck mal, die Annika hat in den letzten Wochen da bei LinkedIn was gemacht und das läuft ja mega gut. Vielleicht habe ich jetzt auch Bock und fühle mich dann eher von meiner Kollegin inspiriert als vielleicht von HR oder von wem auch immer, der das angeleitet hat. Und so hast du dann vielleicht eher noch die Möglichkeit, dann neue Leute wieder onzuboarden und hast dann im besten Fall irgendwie eine kurze Einführung oder irgendwie sowas, wo du dann sagst, okay, du willst jetzt auch mitmachen, alles klar, hier kannst du mal gucken und dann leg einfach mal los, hier kannst du in unseren Slack-Channel kommen oder was auch immer. Und hast dann da die Möglichkeit, eben die Leute wieder neu onzuboarden, die dann dazukommen. Also man darf da, glaube ich, auch nicht so versteift irgendwie auch dran gehen. Und lieber wenig Leute, die es gut machen, die einfach zu managen sind, als dann die Leute zu zwingen, die irgendwie da angefangen haben.
Wir hatten auch mal eine Zeit bei Flaconi, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wo wir unheimlich viel gepostet haben und auch unheimlich viel gerepostet haben, weil es einfach echte Sachen waren. Also wenn du halt deine Hunde mit ins Büro bringen kannst und wir sagen, macht mal das süßeste Hundefoto, läuft halt der Hunde-Content. Das hat sich dann community-mäßig selber auch verstärkt und dadurch haben wir auch ganz viele Leute gehabt, die Sachen gepostet haben, die jetzt gar nicht eingeplant waren. Und das war eigentlich immer noch der beste Effekt. Wahrscheinlich nicht reichweitenmäßig, aber für mich als HR war das so der coolste Effekt, wenn dann wirklich Leute auch Sachen gefeiert haben und gerepostet haben, von denen man das qua Jobdefinition nicht erwartet hätte.
Ja, total. Also kann ich ja wirklich aus dem Nickerchen plaudern. Also wir haben, ich habe das mal in einem Jahr bei Snox erhoben, wir hatten 14 Leute, die das gemacht haben und das wirklich sehr unregelmäßig. Also da waren Personen dabei, die haben dreimal die Woche gepostet. Da war eine Person, die hat einmal in drei Wochen gepostet. Und wir haben über 21 Millionen Impressionen generiert innerhalb eines Jahres mit 14 Leuten.
What?
Ja. Also
über 21 Millionen ja. Mit 14 Leuten in einem Jahr.
Also deswegen, don't overthink it. Du brauchst keine Armee von Corporate Influencer.
Und du sagst, ihr habt es an den Bewerbungszahlen gesehen, hast du gesagt?
Ja.
Diese Markenbekanntheit als Arbeitgebermarke. Habt ihr das auch mal irgendwie gemessen?
Wir haben es nie gemessen. Ich habe leider keine Zahlen, aber ich habe es natürlich, so blöd es jetzt klingt, ja, aber gemerkt, einfach auch von der Bekanntheit an auch einiger MitarbeiterInnen, ja, die dann auch plötzlich gebucht wurden oder die dann irgendwie auch in Podcasts zu Gast waren oder die dann irgendwo auch mal sprechen durften und die das dann natürlich auch wieder weitergetragen haben. Ja, also es hat overall einfach einen sehr, sehr positiven Effekt, glaube ich, auf die Brand gehabt und auf die Arbeitgebermarke. Ja, ich würde es gerne mit Zahlen belegen, aber I don't have any.
Wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge. Zumindest für mich persönlich waren unfassbar viele Themen, Lessons learned, Insights, Impulse, eigentlich alles dabei. Da Anjali und ich ja beide sagen, wir möchten immer handfeste Lessons learned am Ende der Folge oder im Laufe einer Folge mitgeben. Thema Corporate Influencing. Was sind deine Top Lessons learned, die du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest?
So, wir machen jetzt einen kleinen Test. Und zwar, wie gut habt ihr beiden mir zugehört? Ihr
könnt Zwang. Es läuft alles über Zwang.
Ganz genau, ja.
Annika, kannst du bitte demnächst Gäste einladen, die nicht wollen, dass ich zuhöre und dann noch so einen Test mache? Das ist mir unangenehm.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war natürlich pure Ironie. Und ich würde sagen, die beiden Lessons learned, die man unter keinen Umständen in irgendeiner Form sich mitnehmen sollte.
Okay, ich versuche es mal runterzubrechen. Lessons learned. Wichtig ist, eine kleine, aber feine Auswahl an Leuten, die es wirklich gerne machen wollen, denen man das Why näher bringt. Merke, das Why ist nicht eine Litfaßsäule fürs Unternehmen sein, sondern sich selbst als Experte oder als Expertin positionieren. Dann etwas ganz Einfaches, was aber am Anfang sehr, sehr wichtig ist, ist Hilfestellung geben. Das heißt, was brauchen die Leute, um guten Content zu machen? Brauchen Sie jemanden, der Fotos macht? Brauchen Sie jemanden, der Ihnen ein paar Tricks und Kniffe zeigt, wenn es um Content-Strategie geht? Und die Leute an der Hand nehmen. Das heißt, entweder durch einen Kickoff oder aber auch durch regelmäßigen Austausch, in dem Leute auch Fragen stellen können und sich austauschen können und sagen können, wie würdest du das jetzt schreiben? Wie fandest du deinen letzten Post? Was hast du hier davon gelernt oder darüber gelernt? Und am Ende, glaube ich, ist es am allerwichtigsten, dass man auch Spaß an der Sache hat, dass man sich nicht entmutigen lässt und dass man vor allem konsistent bei der Sache bleibt. Es bringt niemandem was, wenn man eine Woche was postet, dann 5 Wochen wieder nicht und dann eine Woche wieder schon. Lieber weniger, aber dafür konsistent und kontinuierlich, weil man sich so eben seine eigene Followerschaft und Sichtbarkeit mit Baby Steps aufbauen kann.
In der allerersten Folge haben wir angefangen, über unsere skurrilsten und absurdesten HR-Erlebnisse zu reden. Hast du vielleicht irgendwas, was du teilen kannst, wo du sagst, das war wirklich mein L'Oreal-Kafka-HR-Moment?
Also ich habe auf jeden Fall einige. Okay, ich kann 2 erzählen. Ein skurriler Moment, das war noch ganz zu Beginn von Snox-Zeiten. Da habe ich irgendwie noch so alles alleine gemacht. Und ich weiß noch, ich saß morgens in einem Bewerbungsgespräch, also remote, und die Person kam, ich glaube, fast eine Viertelstunde zu spät und ich war eigentlich schon dabei, den Call zu verlassen, weil ich mir dachte, ey, keine E-Mail gekriegt, keine irgendwie Absage, ich habe sie telefonisch nicht erreicht. Und dann kam sie in diesen Call rein Und ich glaube, sie hatte das mit diesem coolen Startup-Vibe so ein bisschen zu ernst genommen. Und ihr erster Satz war einfach so, ey, sorry, ich bin so verkatert, ich habe so verpennt, ne? Kennst du das? Ich war gestern Abend im Yoga und irgendwie sind wir danach noch so abgestürzt. Ich bin selten sprachlos. Ich habe sie einfach nur angeguckt. Ich war so überfordert in dem Moment, weil ich das Gefühl hatte, sie dachte irgendwie, ich finde das jetzt irgendwie cool oder wir haben jetzt irgendwie so ein Vibe. Ich habe das Gespräch dann noch durchgezogen, aber ja, es ist leider nichts geworden.
Mir hat das aber mal jemand danach erzählt. Also genau die gleiche Geschichte. Wir haben die Person dann eingestellt und dann sagte die Jahre später, boah, ich war so verkatert und mir ging es so schlecht. Und wir alle so, ah ja, geil, wir dachten einfach, du bist nicht so eine happy Übermaus gedrehte, sondern halt so eine realistische, so ja. Und der andere Moment?
Der andere Moment, ich habe ja während meiner Zeit bei Snox ja auch in Mannheim gewohnt. Das ist ja ein relativ kleines Städtchen, würde ich behaupten. Wir haben vor allem zu der Zeit auch sehr viel Instagram-Content gemacht auf dem Snox-Kanal. Jobs by Snox hieß das, da haben wir jede Woche so Jobs vorgestellt, ich und meine Kollegin Luisa. Und dementsprechend hatte ich das Gefühl, dass wenn man sich in den so einschlägigen Bars und so rumgetrieben hat in Mannheim, dass die ein oder andere Person, glaube ich, irgendwie was mit meinem Gesicht anfangen konnte. Und ich dachte, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und so war es wirklich, dass ich dann irgendwie mal abends in einer Bar war mit ein paar Freundinnen und dann so ein Mädel zu mir kam und meinte so, ah, hey, krass, du arbeitest doch bei Snox, oder? Und dann meinte sie einfach, ja, ich hatte mich auch beworben letzte Woche. Ich habe jetzt auch keine Rückmeldung bekommen. Und ich dachte mir so, es ist gerade 2:30 Samstagnacht. So, nee.
Hast du nicht alle Bewerbungen im Kopf, oder?
Mich hat mal jemand auch so nachts um 3 gefragt, eine Kollegin, ist der und der eigentlich Single? Du weißt sowas doch.
Also ich war zum Beispiel mal beim Firmen Fasching mal als Armor verkleidet, weil ich mir dachte, ich finde HR hat dann schon manchmal die Augen irgendwie so überall und sieht dann vielleicht schon auch doch mal die ein oder andere aufkeimende Love Story, die die anderen vielleicht nicht sehen, oder?
Ja, so machen wir das. Wir machen jetzt HR-Beratung.
HR-Herzblatt, so könnten wir vielleicht unser Startup nennen, wir drei.
Ich schreibe mal einen Businessplan, ich melde mich.
Super.
Selma, es war fantastisch schön. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich reposte einfach nochmal alles über Recruiting.
Genau, diese Woche. Schreib Interesting Read einfach dazu.
Ich reposte mich selber mit Interesting Read. So.
Ich möchte aber auch nochmal eine Mini-Werbung für dich machen, Selma. Und zwar möchte ich gerne dein Bootcamp empfehlen. Für alle Personen, die jetzt heute sagen, ich möchte mehr über das Thema lernen, möchte mehr über Details, über Posting-Strategien, über Content-Strategien, wie finde ich meine Themen, einfach mal lernen und hands-on ausprobieren. Du hast ja gerade mit deiner Kollegin Kira zusammen ein Bootcamp gelauncht. Der erste Block von Bootcamp Nummer 1, darin habe ich teilgenommen, fand super cool und freue mich sehr auf den nächsten Teil, wenn es ist nächste Woche. Und ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht das letzte Bootcamp in diesem Format gewesen sein wird. Magst du dazu vielleicht nochmal 2 Sätze als Eigenwerbung mitbringen?
Danke erstmal. Ich fand es auch sehr schön, dass du da teilgenommen hast. Wir haben uns gedacht, wir haben so viel Wissen aus LinkedIn-Beratungen und Coachings irgendwie gesammelt, dass wir uns gedacht haben, warum nicht das so einer entspannteren Atmosphäre einfach mal an 2 Abenden Leuten näher bringen, die da Bock drauf haben. Es sind 2 Sessions quasi immer in einem Bootcamp und im ersten Teil ging es mehr um das Thema wirkliche Basics. Wie kann ich auch meinen Algorithmus trainieren, dass ich nicht nur Interesting Read in meiner Timeline habe, sondern coole Beiträge. Wie soll mein Profil aussehen, meine Infobox und lauter so Sachen. Und im zweiten Teil geht es dann wirklich darum, wie finde ich meine eigenen Themen, wie finde ich eine Content-Strategie, wie sieht so ein perfekter Post aus, wie kann ich LinkedIn für mein Business nutzen. Also es geht jetzt gar nicht wirklich stark um Corporate Influencing, sondern wirklich eigentlich um die LinkedIn Basics für jede Person, für die das irgendwie interessant sein könnte. Wir machen da wirklich absolute Basics. Wir haben tatsächlich noch kein Datum für das zweite. Wir wollten jetzt mal schauen, wie das erste anläuft. Aber wir haben schon ein paar Nachrichten gekriegt, dass einige Leute es zeitlich nicht geschafft haben. Deswegen denke ich, dass es da auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde geben wird.
Das ist ein richtig gutes Ding, weil was ich oft gemerkt habe als Personalchefin, man will halt dieses Branding machen, aber das Social-Media-Team hat ja ihren eigenen Job. Das finde ich ja total gut zu sagen, hey, entweder berät uns jemand oder du machst zumindest dieses Bootcamp.
Am allerbesten mir einfach auf LinkedIn schreiben. Und da findet man auch alle Infos, auch zum Bootcamp, auch zu mir. Da ist auch ein Calendly-Link drin. Da kann man sich 30 Minuten meiner Zeit kostenlos snitchen und mit mir über alle möglichen Zusammenarbeitsformen reden. Der einfachste Weg zu meinem Herzen.
I loved it. Ich hoffe, es hat allen
ich auch.
Da draußen auch gefallen. Danke fürs Zuhören. folgt uns. Und nächste Woche gehen wir von LinkedIn Corporate Influencer auf TikTok. Die Annika und ich, wir reisen durch Social Media.
Da werde ich auch einschalten, da kann ich auch noch was lernen.
Neue Folge immer montags. Wir freuen uns über DMs, entweder über LinkedIn. Selma verlinken wir natürlich auch. Und wenn ihr uns schreiben wollt, info@hr-ungeschminkt.de. Und wir freuen uns immer noch über eure skurrilen HR-Erlebnisse. Wir freuen uns über Feedback, was ihr hören möchtet.
Es war ein Fest. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch.